Welcome back zu einer neuen Folge hier auf Nervenstark und heute mit dem Thema, warum 3x10 dich im Cage nicht rettet und du mit deinen Gedanken aus diesem Bodybuilding-Krafttrainingsdenken raus musst und vor allen Dingen bitte nicht einfach stumpf Dinge nachmachst, die andere Kampfsportler oder vermeintlich andere Coaches rund um das MMA-Krafttraining sagen, machen, ohne dass du dir vorher die Gedanken gemacht hast, mit denen ich dich jetzt in dieser Folge hier direkt konfrontieren werde. Ich habe ein neues Mikrofon geschenkt bekommen, tatsächlich von unserem Thai-Box-Trainer Steffen. An der Stelle großes Dankeschön dafür oder nochmal dafür. Ich habe schon so ein paar Testaufnahmen gemacht. Und ich finde schon, dass sich da ein gewaltiger Qualitätsunterschied bemerkbar gemacht hat. Alleine schon so bei der Tonfolge, bei der Klarheit und allem drum und dran. Also auf jeden Fall ein sehr gutes Upgrade zu meinem Mikrofon, was ich sonst immer benutzt habe, was ehrlicherweise jetzt auch nicht wirklich hochwertig war. Das habe ich echt damals für ein Apfel und ein Ei gekauft, als ich mit dem Podcast gestartet habe, aber jetzt bin ich natürlich umso dankbarer, wenn auch dahingehend das Equipment in eine hochwertigere Richtung geht und die Qualität mit dem Equipment dann dementsprechend auch steigt. Jetzt muss ich nur noch irgendwie rausfinden, wie man die Lautstärke der Podcast-Folge an sich, also wenn ich spreche mit meinem Intro-Song, diese Clapping Hands, die immer nach meinem Intro kommen, wie ich das irgendwie in eine Tonspur reinbekomme, da bin ich noch nicht ganz so schlau raus geworden. Also wenn du weißt, wie es funktioniert oder jemanden kennst, der das irgendwie anpassen kann, dann melde dich gerne mal bei mir und dann will ich da auf jeden Fall auch nochmal einen professionelleren Schritt machen und dementsprechend nicht immer einen Herzinfarkt bekommen, wenn ich meine eigene Podcast-Folge im Auto höre. Und dann kommt mein Intro und dann weiß ich, jetzt gleich kommen diese Clapping Hands und dann habe ich die Lautstärke auf beispielsweise 40 eingestellt, um die Podcast-Folge dementsprechend zu hören. Und auf einmal fliegt mir gefühlt das ganze Radio um die Ohren, weil es dann im Vergleich zu dem, wie ich spreche, einfach ein bisschen zu laut ist. Also wenn du jemanden kennst, wie gesagt, der sich da auskennt und der weiß, was man da machen kann oder welches Programm man da nutzen kann, dann gerne einmal an mich überweisen quasi, damit ich da auch nochmal einen kleinen Step nach vorne machen kann. Genau, wie ich eingangs schon gesagt habe, sprechen wir heute übers Krafttraining und warum so stupide 3x10, 3x12, 3x15 oder kommt drauf an, in welchem Wiederholungsbereich du dich da gerade aufhältst, nicht immer unbedingt zielführend sind und wie du dann natürlich mit neurobasiertem Krafttraining gezielt an deiner Reaktion, deiner Power und vor allen Dingen auch an deiner Belastbarkeit arbeiten kannst. Und es ist super spannend an der Stelle, wenn wir uns echt mal Gedanken darüber machen, wie man das eigene neuronale Profil noch ins Krafttraining mit einbauen kann. Und an der einen oder anderen Stelle in dieser Folge wirst du denken, okay, fuck, sie hat recht. Ich arbeite gerade stumpf einfach irgendwas ab, nur weil ja das andere auch so machen und nur weil mir irgendwie gesagt wurde, dass das so funktioniert. Aber du wirst auf jeden Fall einige Erkenntnisse mit aus dieser Folge nehmen, die dein eigenes Krafttraining definitiv nochmal individualisieren und vor allen Dingen auch qualitativ hochwertiger machen lassen. Das kann ich dir an der Stelle versprechen. In diesem Sinne, ganz viel Spaß bei der neuen Folge und wir gehen rein! Wir kennen alle diese Standardkraftpläne, ne? Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken und das einzig Variable ist dann mal, dass man das Bankdrücken nicht an der Langhantelstange macht, sondern vielleicht mit Kurzhanteln, aber es sind diese Standardkrafttrainingspläne so. Und diese Pläne funktionieren vielleicht für Bodybuilder oder für Powerlifter, aber auf Dauer nicht für MMA-Athleten. Und ich weiß, dass ich mich mit dieser Aussage sehr weit aus dem Fenster lehnen werde oder auch tue gerade. Das würde ich aber nicht tun, wenn ich dich natürlich hier nicht mitnehmen würde und dir begründen würde, warum ich so denke. Ich hau das ja nicht einfach raus und sage, alle Krafttrainingspläne sind der größte Mist, was ja nicht stimmt. Und Krafttraining hat definitiv seine Berechtigung. Das will ich damit auch gar nicht leugnen. Aber es gibt viele Athleten und das sehe ich ja immer in den Instagram-Stories vor allen Dingen, wo ich mir bei dem Krafttraining denke, okay, was hast du dir an der Stelle dabei gedacht? Ne? Und in dieser Episode möchte ich mit dir darüber sprechen, warum klassisches Krafttraining auf Dauer nicht die Lösung ist, wenn du im Cage wirklich performen willst. Ich erkläre dir also, warum es nicht ausreicht, nur die Gewichte an sich zu bewegen, sondern warum dein Training auf dein Nervensystem abgestimmt sein muss, um langfristig wirklich zu performen, explosiv zu sein, leistungsfähig zu sein und möglichst lange dann dementsprechend auch verletzungsfrei zu bleiben oder auch aus einer Verletzung dann bestmöglich rauszukommen. Da geht es auch nicht immer um den Faktor schnellstmöglich, da geht es auch um den Faktor bestmöglich. Und ich habe es gesagt, klassisches Krafttraining ist per se nicht falsch, ist aber eine Sache, die dich als Kampfsportler in der Art und Weise, wie das Training durchgeführt wird, alleine wenn man sich deine sportspezifischen Bewegungen anguckt, auf Dauer nicht in die Richtung lenkt oder deinem Nervensystem nicht die Bewegungen beibringt, die du brauchst, um im Cage dann wirklich zu performen. Man könnte jetzt Bankdrücken noch vergleichen mit, okay, im Cage liegt jemand auf mir drauf und ich muss ihn von mir wegdrücken. Das kaufe ich irgendwie noch, dass man da so eine Linie zieht und sagt, okay, das kann ich so ein bisschen auf meinen Sport beziehen und das kann ich auch als ja sozusagen sportspezifische Anforderung und Fähigkeit mitnehmen und analysieren. Was dann aber wieder schwer wird, ist, dein Gegner hat keine gleiche Gewichtsverteilung, dein Gegner wird auch nicht gleichmäßig aus dieser vertikalen Bewegung nach oben beschleunigt. Da sind ganz andere Kräfte noch mit am Werk, aber prinzipiell ja, kann man sagen, dass die Bewegung an sich da schon ein bisschen mehr was mit zu tun hat als alles andere. Aber viele Athleten übernehmen einfach stumpf klassische Krafttrainingspläne nach einer Wiederholungszahl von 3x15, 5x5, Push, Pull, Beine, was auch immer, standardmäßig in ihr Training mit rein. Und es gibt an der Stelle einen signifikanten Unterschied zwischen Krafttraining und Athletiktraining. Es gibt auch einen Unterschied zwischen Fitnesstraining, Krafttraining und Athletiktraining. Da will ich aber in der Folge jetzt gar nicht so spezifisch drauf eingehen. Die Namen an sich sagen es schon, Fitnesstraining, Athletiktraining, die athletische Bewegung, die ich für meinen Sport brauche und Krafttraining, um den Faktor Kraft zu verbessern. Wie gesagt, kleiner Reminder, Krafttraining an sich ist nicht schlecht, du brauchst Kraft, um gewisse andere Bewegungsmuster auch durchführen zu können. Das heißt jetzt nicht, dass du deinen Krafttrainingsplan völlig aus deinem Leben verbannen sollst und da nicht mehr dran denken sollst, sondern an der Stelle echt ein bisschen smarter denkst. Diese Pläne, diese Krafttrainingspläne, kommen sehr, sehr häufig aus dem Bodybuilding oder dem Powerlifting, in Bezug aufs Powerlifting, weil es da auch einfach von der Anforderung gebraucht wird. Und Bodybuilding, da geht es ja natürlich auch ums Training, aber mehr ums Optische. Und der Bereich hat sich ja in den letzten Jahren auch schon ziemlich weiterentwickelt. Da sagt man ja nicht, ja, das und das ist der richtige Splitplan für jeden, sondern da ist natürlich auch, ja, was passiert in der letzten Zeit. Da geht man auch individueller auf einzelne Körpertypen ein. Aber prinzipiell kommt diese Herangehensweise mit diesen klassischen Kraftübungen aus den beiden Bereichen. Was dabei sehr häufig übersehen wird für dich als MMA-Athlet ist, dass MMA eine hochkomplexe und dynamische Sportart ist, bei der du ja nicht nur auf deine Kraft angewiesen bist, sondern auch auf deine Reaktionsgeschwindigkeit. Du bist auf deine Beweglichkeit angewiesen. Du bist auf deine Explosivität angewiesen. Du bist auf deine Regenerationsfähigkeit angewiesen. Das sind alles Dinge, und wichtige Dinge und wichtige Bereiche, die da definitiv mit reinspielen müssen. Und das Problem an der Stelle ist, dass diese Krafttrainingspläne häufig deine individuelle Tagesform, deine Recovery-Fähigkeit und dein zentrales Nervensystem einfach nicht berücksichtigen. Das ist so ein Beispiel, du kommst aus einer harten Sparringswoche und dein Plan sagt, Maximalversuch Kniebeuge. Und dein Körper sagt, hau ab, bitte nicht. Und du machst es trotzdem, weil es auf dem Plan steht. Und da ist auch wieder so die Linie zwischen, ich motiviere mich für was ich gerade keine Lust habe und ich merke, dass das jetzt gerade völlig blöd ist, auf meinen übermüdeten Körper noch ein Maximalkrafttraining zu ballern. Und die berechtigte Frage, die du dir jetzt auch bestimmt schon gestellt hast oder vielleicht auch noch stellen wirst, ist, was hat dein Nervensystem damit zu tun? Dein zentrales Nervensystem steuert nicht nur deine Bewegung, und mit dem zentralen Nervensystem gekoppelt ist natürlich das periphere Nervensystem, also nachher auch wirklich der Kontakt zu den Muskeln. Dein zentrales Nervensystem besteht ja aus deinem Gehirn und deinem Rückenmark, und von da aus über die peripheren Nerven werden Bewegungsbefehle dann dementsprechend auch an die Stelle weitergeleitet, wo sie hingehen sollen. Und dein zentrales Nervensystem steuert nicht nur deine Bewegung, sondern auch deine Reaktionsschnelligkeit, wie explosiv du Kraft abrufen kannst, wie gut du regenerierst, wie konzentriert du bist, wie aufmerksam du bist und, und. Und wenn dein zentrales Nervensystem überlastet ist, ne, erinnere dich mal an den Gefahreneimer, über den wir gesprochen haben, dann ist das Sicherheitsbedürfnis deines Körpers ziemlich hoch, was sich in so Sachen bemerkbar machen kann, wie deine Performance sinkt, dein Verletzungsrisiko erhöht sich und du verlierst langfristig tatsächlich auch die Anpassungsfähigkeit. Kraft ist nämlich an der Stelle nicht nur muskulär, sondern auch neurologisch. Du stresst ja deinen Körper bewusst, um Anpassung zu generieren, aber das geschieht natürlich nicht nur auf muskulärer Ebene, sondern auch auf neurologischer Ebene. Und um dir hier mal ein Trainingsbeispiel zu geben, du hast jetzt zwei Athleten, die das gleiche Training machen. Ich nehme mal dich und deinen Sparringspartner. Angenommen, ihr seid so von der Körperkonstitution gleich, ihr seid so vom Trainingsvolumen ungefähr gleich, ne? Ihr werdet das ja nicht eins zu eins immer genauso machen wie der andere. Aber zwei Athleten machen das gleiche Training. Der eine von beiden regeneriert super und der andere hat tagelang keine Power. Warum? Da denkt man sich, hey, ich habe doch auch ganz gut geschlafen, ich ernähre mich doch auch gut und der andere hatte ja vielleicht auch eine identische Vorbelastung wie ich. Es liegt daran, weil ihr einen unterschiedlichen neurologischen Zustand habt und weil ihr auch eine unterschiedliche neuronale Regenerationsfähigkeit und Anpassung habt. Denn Individualisierung sollte hier, wie immer und wie ich es in all meinen Podcast-Folgen auch predige quasi schon, statt einem Schablonenplan von dir durchgeführt werden. Das heißt, jeder Athlet braucht die Reize, die das Nervensystem in erster Linie toleriert und vor allen Dingen verschiedene Reize je nach Zustand. Das heißt, du solltest dein Training anpassen, statt dich durch ein festgefahrenes und wirklich ja in Stein gemeißeltes Trainingsprogramm zu scheuchen, nenne ich es jetzt mal, und stellst an der Stelle fest, so, irgendwie nicht ganz so intelligent, wie das alles läuft. Und da kannst du natürlich Feedback von deinem eigenen Körper für nutzen, ne? Das heißt, du kannst dich täglich fragen, wie ist mein Energielevel aktuell? Habe ich die Kraft überhaupt, um diesen Trainingsschwerpunkt, den ich heute umsetzen will, überhaupt umzusetzen? Wie war mein Schlaf? Wie ist meine Reaktion im Warm-up beispielsweise? Merke ich da schon, dass ich gar nicht richtig auf der Höhe bin? Also gleichzeitig auch, wie ist mein Fokus? Aber auch Tools wie die Herzfrequenz messen, subjektive Skalen nutzen, da wird das Energielevel mit reinspielen, das ist ja ein subjektives Empfinden, das hängt ja wirklich von deiner Wahrnehmung ab. Aber auch Atemtestungen können dabei helfen zu schauen, okay, wie gut ist meine Energiegrundlage für das Training eigentlich. Und um nochmal so den Schwenker zu machen zwischen Krafttraining und individualisiertem athletischen Training, es gibt das sogenannte SAID-Prinzip, S-A-I-D, heißt im Englischen Specific Adaptation on Imposed Demand. Ist eine Methode oder ist ein Trainingskonzept oder wie könnte man es nennen, eine Methode, wir nennen es Methode, das trifft es ganz gut, die quasi sagt, du wirst genau in der Fähigkeit besser, die du tust. Also du wirst genau in dem besser, was du tagtäglich tust. Wenn ein Powerlifter stärker heben will, sollte er lernen, stärker zu heben. Da braucht er nicht irgendwie mit Babygewichten arbeiten, vielleicht am Anfang, um sich an die Technik zu gewöhnen. Es kommt halt auch immer auf die Situation an. Aber ich denke, du weißt an der Stelle, worauf ich hinaus will. Also wenn du lernen willst, schneller zu laufen, dann lauf schneller. Und sorgt dafür, dass die Gegebenheiten so sind, dass du schneller laufen kannst. Das hört sich jetzt super, super stumpf an und man denkt sich so, ja gut, ne? Aber wenn ich explosiver werden will, muss mein Nervensystem lernen, explosiver zu trainieren oder explosiver zu werden. Wenn ich fokussierter werden will, muss ich lernen, fokussierter zu werden und nicht anfangen, an anderen Stellschrauben rumzudrehen, um zu gucken, okay, werde ich vielleicht dadurch fokussierter. Es gibt an der Stelle einige Ausnahmen, die man neuronal machen kann. Ich könnte natürlich auch jemanden fokussierter machen mit einer anderen Übung und sagen, hey, das zielt in den gleichen Hirnbereich rein und wir versuchen mal auf diese Art und Weise deine Fähigkeit zu verbessern. Aber wenn du jetzt als MMA-Kämpfer Dynamik, Athletik, Rotationskraft, Beweglichkeit in den Gelenken trainieren willst, dann sollte dein Trainingsplan auch dementsprechend darauf ausgelegt sein. Gibt auch einige coole Coaches, die ich gesehen habe, die das genau machen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie er heißt. Ich glaube, Christian Mohr, der auch das Athletiktraining von Alexander Rakic macht. Da habe ich mir natürlich auch schon mal angeguckt, okay, was machen die so? Und das ist wirklich geil. Also das ist wirklich genau das, was ich meine. Das ist das, was Alexander Rakic nachher wirklich im Cage braucht. Der macht auch klassische Übungen, ne? Der trainiert auch sehr, sehr schwer. Das gehört auch dazu, ne? Das ist auch das, was ich meinte, um es einfach nochmal zu wiederholen. Es gehört auf jeden Fall dazu. Es ist aber wichtig, sportartspezifische Anforderungen zu trainieren und dem Nervensystem die Möglichkeit zu geben, da dementsprechend zu adaptieren. Neben diesem Feedback, was ich nutzen kann, wie ist mein Energielevel, Schlaf, Warm-up, bla bla bla, kannst du natürlich auch neurozentrierte Aktivierung vor dem Training nutzen. Es wäre hier nicht der Nervenstark-Podcast, wenn ich nicht das auch noch mit einbeziehen würde. Das heißt, dein Ziel ist es, dein Nervensystem vorzubereiten, zum Beispiel durch visuelle Drills, durch vestibuläre Drills, also durchs Gleichgewichtssystem, durch propriozeptive Drills, durch Atmung, durch Mobility, die dir gut tut, was aber auch wieder mehr so in den propriozeptiven Bereich reinfallen würde. Es gibt einige Athleten, die machen Zungendrills oder aktivieren große Bereiche für den Cortex wie die Hände. Also das hängt natürlich auch immer selber vom Athleten ab, der gerade vor mir steht und was braucht er definitiv, um sich bestmöglich auf die bevorstehende Belastung vorzubereiten. Ich mache das zum Beispiel immer so, ich lasse jeden Athleten sensorisch einmal voraktivieren. Das heißt, mit der Handfläche wird der ganze Körper einmal abgestrichen, um dem Nervensystem zu sagen, hey, das sind die Stellen am Körper, die wir gleich alle brauchen werden, ne, um die Landkarteninformationen dazu verbessern. Dann gehe ich über die Propriozeption, Gelenke kreisen in verschiedenen Richtungen und in verschiedenen Stellungen auch Wirbelsäule mobilisieren, um da auch erstmal eine Basis zu schaffen. Gleichgewichtsaktivierung nehme ich auch mit rein, Augen nehme ich auch mit rein. Also das ist immer so die Grundvoraussetzung, um in ein Training zu starten, zu wissen, das Nervensystem ist bereit, ich kann Gas geben und vor allen Dingen ist genug Platz an der Stelle für Anpassung da. Gerade habe ich erwähnt, dass du nach einer intensiven Sparringsbelastung vielleicht nicht mit einem Maximalkrafttraining starten solltest. Und wenn du eine Trainingswoche von dir mal analysierst, dann solltest du gucken, dass du auf zyklisches Training setzt. Also nicht jeden Tag einen Personal Record Tag machen willst und nicht jeden Tag deine Bestleistung irgendwie optimieren willst, sondern guckst, dass du in Wellen arbeitest, dass du intensive Einheiten auf dein System abstimmst, dass du gegebenenfalls Trainingseinheiten auch aufsplittest, ne? Also schwere Tage beispielsweise, wo du dein Maximalkrafttraining machst, neuronale Tage, wo du mehr auf dein Nervensystem eingehst und dann vielleicht auch so Technik- und Speed-Tage, ne? Je nachdem, wie das bei dir individuell als Athlet auch gestaffelt ist. Das ist auch eine coole Sache, da wirklich in die Periodisierung zu gehen und zu sagen, okay, es geht nicht immer nur darum, mehr zu machen und stärker zu werden, sondern zu gucken, was braucht mein Nervensystem für die Anforderungen, die ich nachher abrufen möchte. Und da mal so einen Turn zu machen, ja, es gibt schwere Trainingstage, es gibt mittelschwere Trainingstage, es gibt einfache Trainingstage und die schlau zu periodisieren, bringt dich langfristig echt an ein richtig, richtig gutes Level. Und jetzt kommt der Gamechanger dieser Folge, weil jetzt kommt ein Golden Nugget und ein Hinweis für dich, der, ich wollte schon sagen, der Leben retten kann. Leben rettet er wahrscheinlich nicht, aber er bringt Potenziale auf jeden Fall hervor, was aus meiner Neuroathletik-Trainerinnen-Sicht auf jeden Fall mindestens genauso wertvoll ist. Und du kannst die Art und Weise, wie du quasi dein Krafttraining machst, spezifisch auf dein neuronales Profil anwenden. Die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass du ein neuronales Profil hast, ne? Also oder schon mal erstellen lassen hast und weißt, okay, was für ein Typ bin ich eigentlich und in welchen Kortexbereich möchte ich eigentlich reinsteuern? Weil wenn du das selber nicht weißt, dann ist das wieder so ein bisschen ins Blaue reintrainieren, weil dann könnte tatsächlich alles funktionieren, muss aber nicht. Und dann verbrauchst du viel zu viel Zeit, um herauszufinden, okay, ist das jetzt meine Art zu trainieren oder nicht? Und weiß halt auch gar nicht, ob dein Nervensystem darauf anspringt. Deswegen, die Voraussetzung ist, dein neuronales Profil zu kennen. Und ich weiß, dass einige, die den Podcast hören, mit mir ihr neuronales Profil erarbeitet haben. Für die anderen, die es noch nicht gemacht haben, hier ein Wink mit dem Zaunpfahl, das definitiv mal zu tun. Und wir werden jetzt mal auf zwei, drei Beispiele eingehen, wie gewisse Kontraktionsformen dein Nervensystem quasi, ja, wie soll ich sagen, mit ins Boot nehmen und wie du gezielt basierend auf deinem Nervensystem mit verschiedenen Herangehensweisen dein Krafttraining gestalten kannst, anders gestalten kannst zum Beispiel. Und wir gehen in erster Linie mal auf die Kontraktionsformen ein. Es gibt ja exzentrisch, es gibt konzentrisch und es gibt isometrisch. Also exzentrisch quasi, wenn du einem Widerstand nachgibst, wenn der Muskel länger wird. Konzentrisch, wenn du ein Gewicht oder eine Last überwinden musst, also wenn der Muskel kürzer wird. Und isometrisch, wenn du eine Last halten musst. Das kann man sich ganz gut am Beinstrecker vorstellen. Wenn du im Beinstrecker startest, 90-Grad-Winkel und dann quasi deine Beine lang nach vorne ausstreckst, bist du in der konzentrischen Phase. Wenn du die Beine gestreckt oben hältst, in der isometrischen Phase. Und wenn du dann quasi wieder nachgibst, wärst du in der exzentrischen Phase. Und wenn ich jetzt von dir weiß, dass du jemand bist, der sehr viel Aktivierung beispielsweise im Frontallappen oder im Parietallappen braucht. Also wenn du jemand bist, beispielsweise Frontallappen, der das Ziel hat, die Bewegungsinitiierung, Bewegungsplanung zu optimieren, der, was könnte man noch für ein gutes Beispiel nehmen, Aufmerksamkeit und Konzentration verbessern will, wer eine exzentrische oder wer eine exzentrisch-konzentrische Herangehensweise dein Way to Go. Also dieses klassische Krafttraining eigentlich. Ne, ich habe eine exzentrische Phase, ich habe eine konzentrische Phase, hat man in jeder Bewegung. Ne? Dann weiß ich, okay, das ist eine Phase, die deinem Frontallappen gut tut und auch noch oder was heißt auch noch oder deinem Parietallappen oder dein Parietallappen forcieren will. Das heißt, wenn du beispielsweise sensorische Themen hast, ne, wenn du Körperstellen hast, die sensorisch nicht mehr fühlbar sind, die sich anfühlen, als würden sie gar nicht zu deinem Körper gehören, ist der Parietallappen da auf jeden Fall ganz weit vorne. Und um beide Bereiche, also Frontallappen und Parietallappen, zu aktivieren, ne, um zu sagen, ich weiß, dass dein neuronales Profil sehr stark in den Frontallappenbereich reinpasst, in den Parietallappenbereich reinpasst, ist eine exzentrische Herangehensweise sinnvoll. Also eine nachgebende Herangehensweise. Das heißt nicht, dass du die konzentrische Phase jetzt ignorieren solltest oder nicht mehr machen solltest, aber spezifisch Übungen reinbauen solltest, die auf diese Exzentrik quasi basieren und die dieses Nachgebende, den Muskel wieder länger machen, forcieren. Ne, das ist, es ist ein, ich will nicht immer Game Changer sagen, aber es ist mein Wort. Genauso wie Attacke oder sonst was ist Game Changer mein Wort. Und es ist halt auch ein Game Changer. Und es ist halt auch was man zu spüren bekommt, wenn man mit dem Nervensystem zusammenarbeitet, vor allen Dingen auch in einem Krafttrainingskontext. Wenn ich jetzt zum Beispiel gezielt an meinen SMA, das ist dein supplementärmotorischer Kortex, will, ein Wort vergessen, und in der Phase beispielsweise die Planung und Initiierung von Bewegungsfrequenzen, für dich als MMA-Athlet nicht uninteressant, erreichen will, dann ist eine konzentrische und exzentrische Form anzugehen. Also wie gesagt, Frontallappen und Parietallappen sind eher auf Exzentrik ausgelegt. Und wenn ich sage, okay, ich bin jemand, der auf diesen SMA gut anspringt, mein Ziel ist es, Planung und Initiierung von Bewegungsfrequenzen zu optimieren, dann ist dieses klassische Konzept Konzentrik, Exzentrik ein Way to go für dich. Jetzt haben wir tatsächlich auch Herangehensweisen bis zum Muskelversagen oder bis zur Ermüdung. Da gibt es einen Unterschied. Wenn ich eine Ermüdung spüre, könnte ich vielleicht noch ein, zwei Wiederholungen machen. Wenn ich ein Muskelversagen forciere, kann ich keine einzige Wiederholung mehr machen. Und es gibt natürlich auch Aussagen von Menschen, die sagen, oh Gott, nicht bis zum Muskelversagen trainieren, was für manche auf jeden Fall nicht sinnvoll ist, da stimme ich zu. Aber um eine gewisse Aktivierung in verschiedenen Bereichen für einen Menschen, dessen individuelles Profil ich berücksichtige, kann das durchaus hilfreich sein. Ne, ist auch wieder dieses Thema, es gibt nicht diese All-Fits-One-Lösung, es gibt nicht diese Pauschalaussagen, die auf alle zutreffen. Es muss an der Stelle wirklich zu dem Menschen und zu dem Athleten passen. Und wenn du jetzt bis zur Ermüdung trainierst beispielsweise, dann ist es in der konzentrischen und exzentrischen Phase bis zur Ermüdung. Ne, du machst dann, wir bleiben einfach mal beim Beispiel Beinstrecker, obwohl ich eher ein Fan von freien Übungen bin. Du machst Langhantel-Kniebeugen, so, das ist besser als an so einem beschissenen Beinstrecker zu sitzen. Du machst Langhantel-Kniebeugen, du hast diese konzentrische und exzentrische Phase super gut und machst die bis zur Ermüdung. Und wenn du das machst, dann aktivierst du deinen Okzipitallappen, dein Zentrum fürs Sehen. Da ist die primäre Sehrinde, da wird peripheres Sehen trainiert, da ist so viel, was dein visuelles System angeht. Also wenn du Probleme hast mit den, was heißt Probleme mit den Augen, Probleme mit dem Sehen, ne? Bewegungswahrnehmung, peripheres Sehen und einfach merkst, Formen und Farben erkennen ist auch so ein Beispiel. Wäre das eine Aktivierung für dich, wo du den Okzipitallappen wirklich gut mit aktivieren kannst und den Parietallappen tatsächlich auch. Ne? Also die sind da beide sehr aktiv, wenn es bei dieser konzentrischen und exzentrischen Herangehensweise bis zur Ermüdung geht. Wenn ich bis zum Muskelversagen trainiere, wie gesagt, bis zu dem Punkt, wo ich sage, ich könnte nicht eine Wiederholung mehr machen, triffst du damit vorrangig deine mittlere und deine vordere Inselrinde. Das ist bei Okklusionstraining auch der Fall. Okklusionstraining haben wir beim letzten Live-Mentorship auch gemacht. Also ich habe es nicht persönlich gemacht, sondern es wurde anhand von ein paar Personen und spezifischen Zielen getestet. Und ich kann dir sagen, dass Okklusionstraining mit das Anstrengendste ist, was du jemals in deinem Leben machen wirst, wenn es der Schwerpunkt Inselrinde etc. bei dir ist. Ne? Inselrinde betrifft ziemlich viele interozeptive Themen, Innenwahrnehmung, aber da werden auch noch ganz viele andere Informationen deines Nervensystems verarbeitet und die Inselrinde spielt generell für die ganze Verarbeitung eine sehr, sehr große Rolle. Aber welcher Bereich tut das an der Stelle nicht? Ne? Ich würde jetzt keinen einzigen Bereich rausnehmen, sei er noch so klein und sei er noch im ersten Moment so in Anführungszeichen unbedeutend, wo ich sagen würde, er ist nicht wichtig. Weil alle ja miteinander kommunizieren und alle dementsprechend auch abhängig sind von guten Informationen und von gutem Input. Und deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass ein Bereich mehr wert ist als der andere, aber die Inselrinde ist da tatsächlich auch ganz, ganz weit mit vorne. Und je nachdem, was dann dein Schwerpunkt ist, kann das Training bis zum Muskelversagen, das machst du dann natürlich nicht mit vielen Übungen, aber mit einigen, dir dabei helfen, Bereiche und Ziele, die die Inselrinde verfolgt, oder halt auch bei Okklusionstraining zu erreichen. Wenn du jetzt nicht weißt, was Okklusionstraining ist, das ist diese Trainingsform, wo man gewisse Bereiche des Körpers quasi mit Bändern oder mit so Zugseilen etwas abschnürt, also die Blutzufuhr in den Bereich so ein bisschen reduziert, dann trainiert und nachher quasi wieder frischen Blutfluss in die Extremität reinlässt. Kannst du gerne auch mal nachschauen im Internet, da gibt es bestimmt einige Videos von sehr, sehr intensiv, sehr, sehr anstrengend, aber muss wie gesagt dann auch themenspezifisch behandelt werden. Was sind jetzt so die ersten Schritte für dich? Nimm erstmal Abstand von nur Trainingsplänen und entwickel für dich selber ein gewisses Systemverständnis. Ich kann jetzt auch verstehen, dass du nach den letzten paar Minuten, wo ich gesagt habe, okay, Kontraktionsform, ne, exzentrisch, geht dann so mehr an den Frontallappen, Parietallappen, bla bla bla. Wenn ich das so mache, wenn ich bis zur Ermüdung gehe, dann mache ich mehr was für den Bereich, der für Sehen verantwortlich ist, ne, in der und der Form. Ich verstehe, dass da vielleicht jetzt einige Fragezeichen sind, aber es geht nicht darum, nur stumpf deine Trainingspläne abzuarbeiten, sondern ein ganzheitliches Verständnis für deinen Körper zu finden. Ne, Reaktionen zu beobachten nach dem Training. Fühlst du dich aufgeladen? Fühlst du dich zerschossen? Hast du tagelang noch was von deinem Training? Wann macht welche Trainingseinheit in welchem Kontext Sinn? Bau kleine Neuroaktivierungen mit ein, Routinen mit ein und track nicht nur Gewichte, ne, zu sagen, okay, ich habe jetzt 20 Kilo mehr auf der Langhantel als noch vor 3 Wochen, sondern auch track mal den Bereich Konzentration für dich. Ne? Subjektiv kann man tatsächlich nicht messen, könnte man mit einem Neurodrill testen, aber du merkst ja selber, ob die Konzentration im Laufe der Woche dann sinkt oder steigt, auf einem gleichen Level bleibt, genauso wie die Stimmung. Ne? Koordination könnte man auch machen, man könnte Kleinhirntestungen machen, man könnte Stabilitätstestungen machen, einfach mal gucken, okay, wie geht's meinem Nervensystem überhaupt? Wenn ich die Füße ganz eng zusammenstelle, die Arme locker hängen lasse und meine Augen schließe und mein Körper noch nicht mal in der Lage ist, meine Stabilität in der relativ einfachen und sicheren Form zu halten, weiß ich, okay, vielleicht ist da gar nicht so viel möglich heute. Ne? Und natürlich auch, dich an dein neuronales Profil zu halten, wenn du eins besitzt. Weil das auf Dauer, und in dem Moment muss man ja vielleicht auch erstmal kommen, ne? Es muss halt immer erst dieses Aha-Erlebnis geben und dieser Moment, wo man sagt, ey, ich habe wirklich einen Unterschied gemerkt, dass man Dinge implementiert. Der Weg dahin ist aber genauso wichtig. Ne? Du musst es tun, du musst wissen, okay, wo stehe ich gerade, was mache ich gerade und was passt zu meinem Nervensystem? Verdammte Hacke. Oh, das kann doch nicht so. Es kann ja eigentlich nicht so schwer sein, das zu verstehen. Also ich gebe mir ja schon wirklich Mühe, das immer gut rüberzubringen. Aber trotzdem verstehe ich auch den Punkt, dass man sagt, okay, ich will die Veränderung an der Stelle auch erstmal merken, bevor ich da zu 100% von überzeugt bin. Nur wie gesagt, man kann nicht davon überzeugt werden, wenn man die Dinge nicht umsetzt, weil dann kann am Ende auch kein Ergebnis bei rauskommen, was dich zufriedenstellt oder was dir diesen Aha-Moment dementsprechend gibt. Genau. Und mit diesen Worten beende ich unsere 65. Podcast-Folge. Ich habe mich relativ kurz gehalten, muss ich sagen. Schon mal gar nicht so schlecht. Wie gesagt, nochmal zusammenfassend für dich, es ist nicht schlecht, ein Krafttraining zu machen. Du solltest aber den Fokus auf andere Dinge projizieren, wenn du deine sportspezifischen Anforderungen trainieren und vor allen Dingen in dein Athletiktraining auch mit einbeziehen möchtest. Ne? Auf Basis von dem, was du über dein Nervensystem weißt, auf Basis deines neuronalen Profils lassen sich da wirklich Potenziale entfalten und da lässt sich ein Feuerwerk abschießen, von dem du noch gar nicht glaubst, dass es vielleicht da ist. In diesem Sinne, ganz viel Spaß bei der Umsetzung. Ich hoffe heute wieder, dass ein paar Aha-Momente dabei gewesen sind und dass du sagst, okay, krass, das ist mal eine andere Denkweise, ist mal ein anderer Ansatz und ist mal, ja, so ein bisschen auch darüber gesprochen, was macht Krafttraining eigentlich mit uns und wie könnten wir das Ganze etwas smarter und effektiver lösen. Wenn du Feedback hast, immer gerne her damit. Und ansonsten wünsche ich dir eine erfolgreiche Zeit. Wie immer, bleib gesund, bleib verletzungsfrei, bleib smart, bleib nervenstark und dann hören wir uns bald wieder. Bis dann!